Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Yanis Elbira.
Und wir nehmen Sie heute mit auf die französische Atlantikinsel Oléron, wo der Schriftsteller Theodor Fontane als Kriegsgefangener lebte. Wir schauen nach Edinburgh, wo die britische Theaterszene mit dem Brexit ringt. Und wir steigen in einen echten Theaterzug. Viel Spaß bei Rang 1. Am Güterbahnhof der brandenburgischen Stadt Senftenberg sorgt er dieser Tage für Aufsehen. Ein ozeanblauer Zug inmitten grauer Industriefahrzeuge, um den herum Scheinwerfer geschleppt werden und Schauspieler ihre Texte proben. Denn der Zug gehört dem freien Theaterprojekt Das letzte Kleinod, das in Senftenberg gerade die Premiere seines Stücks Souvenir 1870 über den Schriftsteller Theodor Fontane vorbereitet. Worum es dabei genau geht, darüber habe ich unter der Woche mit dem künstlerischen Leiter Jens Erwin Siemsen vor Ort im Theaterzug gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er denn zu seiner rollenden Bühne gekommen ist.
Ja, ich habe schon eigentlich in meiner ganzen Berufslaufbahn site-specific gearbeitet. Das heißt, ich habe Orte und ihre Geschichten zusammengeführt und inszeniert. Und es ist natürlich dann immer ganz schwierig, an solchen Orten die Infrastruktur herzustellen für Theater. Ein festes Haus hat alles, die haben dann irgendwie die Scheinwerfer, das ist alles organisiert, Kabel sind verlegt, Stühle, Vorhänge und so weiter. Das haben wir draußen eben nicht. Und deswegen habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wie man diese Infrastruktur mobilisieren kann. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, einen Zug dafür zu nutzen. Und das war vor ungefähr 20 Jahren und wir hatten mit einem Bahnhof angefangen, also einen Bahnhof an der Bahnlinie Bremerhaven-Hamburg, wo wir ein Abstellgleis haben und auch diesen Zug stationieren können. Und irgendwann bekam ich dann mal den Anruf, Herr Siemsen, Sie wollten noch Waggons kaufen. Wir hätten da welche für Sie. Und dann ging es los. Und jetzt haben wir eben sanierte Fahrzeuge, die als Produktionsstätte für Kunst im öffentlichen Raum, für Theater im öffentlichen Raum verwendet werden können.
Und der Zug fährt auch. Der hat eine Schienenzulassung.
Also wir können barrierefrei fahren. Wir haben eine Zulassung für Deutschland, für Polen und für die Niederlande.
Wie macht man Theater in einem Zug? Eine Theateraufführung ist an sich schon relativ anspruchsvoll logistisch. Sie haben es erwähnt, hier hat man lauter schmale Gänge, niedrige Decken, man kann kaum was verstecken. Wie machen Sie das und vor allen Dingen, wo sitzt das Publikum?
Also in diesem Jahr haben wir eigentlich drei ganz völlig unterschiedliche Formate durchgeführt. Das erste war in Weißenfels in Sachsen-Anhalt, wo wir ein altes Industriegebäude inszeniert haben und den Zug vor das Gebäude gestellt haben. Da gab es ein Abstellgleis, das heißt, der Zug wurde als Basis von uns verwendet. Das ist eben Hotelzug sozusagen für die Unterkunft und die Arbeit der Mitwirkenden. Das zweite war ein Projekt, wo wir Leute auf einen Flachwaggon gesetzt haben. Also die Tribüne fuhr durch die Landschaft. Während der Fahrt durften die Leute nicht drauf sitzen, aber wir konnten einen Stopp machen an verschiedenen Stationen. Und jetzt machen wir Theater auf einem Eisenbahnwaggon, auf einem Kfz-Transportwagen, einen Waggon mit zwei Ebenen, wo wir also oben und unten und vor dem Wagen spielen können. Und auch hier ist der Zug wieder als Begleitung. Und wir haben natürlich auch das Format, das wir im Zug spielen. Das sind aber die kleineren Formate, die wir eher im Winter machen, um uns gegen das Klima auch zu schützen.
Jetzt gastieren Sie hier in Senftenberg anlässlich des 200. Geburtstags von Theodor Fontane. Gibt es hier ein Theaterspektakel, zu dem auch Ihr Stück Souvenir 1870 gehört. Was hat Sie daran interessiert? Das ist eigentlich ein randständiges Kapitel in Fontanes Leben, seine Kriegsgefangenschaft in Frankreich im Rahmen des Deutsch-Französischen Krieges. Wie ist er da überhaupt reingekommen? Er war ja gar kein Soldat.
Ja, also erstmal, was uns daran interessiert hat, ist, wir arbeiten eigentlich nie mit Literatur als Vorlage, sondern wir arbeiten immer dokumentarisch. Das heißt, wir führen unsere Projekte mit Interviews durch, die wir mit Zeitzeugen geführt haben. Und es wurde der Wunsch an mich herangetragen, könnt ihr nicht mal was zum Thema Fontanejahr machen, 200. Geburtstag? Und da bin ich ein bisschen innerlich zusammengezuckt, weil Effi Briest, habe ich natürlich damals im Deutschunterricht gelesen, gehört nicht unbedingt zu meinen favoriten Literaturstücken.
Geht vielen so, glaube ich.
Ich denke auch, ja, genau. Und dann bin ich ganz schnell darauf gestoßen, dass er als Kriegsberichterstatter in drei Ländern war. Und da auch Schriften drüber hinterlassen hat. Und das passte ganz gut in unser Profil, da wir uns viel mit Flucht, Migration, Kriegen beschäftigt haben, habe ich gedacht, das ist vielleicht doch interessant und habe mir diese Schrift von Fontane, Kriegsgefangen, Doppelpunkt, Erlebtes 1870, bestellt und fand ganz schnell Ortsbezüge in diesem Buch. Also Fontane ist nach Domremy gereist, dem Geburtsort von Jeanne d'Arc. Er hatte dabei Akten, also Aufzeichnungen über Frankreich, über den Deutsch-Französischen Krieg. Er hatte eine Waffe bei sich, um sich natürlich gegen Überfälle zu wehren. Und das machte ihn höchst verdächtig, als er dann von Gendarmen festgesetzt wurde, als Spion hier vielleicht unterwegs zu sein. Das hat sich dann hinterher herausgestellt, dass es ja alles gar nicht so war. Und das war dann auch kein Problem. Aber man wollte ihn dann noch nicht mehr laufen lassen, weil er natürlich Geheimnisse wusste. Und dann hat man ihn quer durch Frankreich an die Atlantikküste gebracht und auf die Ile de Léron verschifft. Und das ist so das Kapitel, was für uns dann sehr interessant ist. Er hat ganz viel erzählt über seine Erlebnisse, also ob das nun die Austernfischer waren, die er beobachtet hat, die dann zum Fangen rausgingen, ob das über die Salzindustrie war, der Rampart, wo er seinen täglichen, also der Wallgang, wo er seinen täglichen Spaziergang unternommen hat, wo er dann immer Steinchen hingelegt hat, um zu zählen, wie viel Mal er denn den Rampart schon auf und runter gegangen ist. Und dann habe ich eine Reise unternommen auf die Ile de Léron und habe geguckt, was ist denn heute noch übrig von seinen Geschichten. Und habe einen Historiker, einen Lokalhistoriker kennengelernt, der die Sterbeurkunden von den Typhusopfern hatte, die während der Zeit von Fontane gestorben sind. Das heißt, das gab es noch und es gab auch die Uniform des Schweizers. Der Schweizer war derjenige, der dem Sarg immer voranging früher als quasi Polizist, um die Straße frei zu machen für den Leichenzug. Mhm. Und wir sind dann später mit Schauspielern auf die Insel gefahren und haben diesen Leichenzug auch nachgespielt. Und so haben wir Erlebnis für Erlebnis von Fontane aufgeschlüsselt für uns, um Fontane und seinen Erlebnissen näher zu kommen. Er war natürlich begrenzt in seiner Freiheit.
Aber nicht unglücklich. Zumindest habe ich den Eindruck beim Lesen jetzt gehabt, dass zumindest zu Beginn er dort einiges wiederfindet, was er eigentlich sucht. Also er empfindet die Franzosen als sehr kultiviert, er bekommt deutsches Bier zu trinken, er darf sich wie im Hotel eigentlich ein Zimmer aussuchen.
Bevor er auf die Insel kam, hat er natürlich Angst, was passiert mit ihm. Und gerade der Moment, wo er an der Fähre steht, ist natürlich ganz entscheidend für ihn. Es ist eine Barriere gewesen, er wird mit dem Schiff irgendwo hingebracht, es ist abgeschlossen, es ist isoliert. So wie die Insel, das erzählten auch die Oloronesen uns, dass die Insel natürlich auch wirklich sehr an der Peripherie lag, bis eigentlich zum Krieg. Da gab es keinen Austausch, man fuhr nicht mal eben nach Rochefort, um zum Einkaufen zu fahren. Das heißt also, Fontane wusste nicht, was ihm blüht auf der Insel, kam dann zum Zitadellenkommandanten und wurde gleich von der Tochter begrüßt. Die Tochter ging dann mit ihm auch durch die Zitadelle, um nach einer entsprechenden Behausung zu suchen, stattete ihn auch gleich mit Möbeln aus. Er war schon ein sehr privilegierter Kriegsgefangener. Und für uns war nochmal ganz wichtig, wir hatten in Château de Léron haben wir die Tochter des Zitadellenkommandanten kennengelernt, der zu Beginn des Ersten Weltkrieges dort Kommandant war. Und diese Tochter, heute 97 Jahre alt, hat uns dann auch erzählt, wie es dann in der Zitadelle zuging, wie Feste gefeiert wurden in ihrem elterlichen Haus, also wo wir also ganz nah auch an die Vergangenheit rangekommen sind, einfach um so zu gucken, wie wird das damals gewesen sein. Also wir haben da sehr weitreichende Studien betrieben, bis zum Pinot, wenn wir dann mal am Abend in diesem herrschaftlichen Haus bei der Dame getrunken haben. Also es ist sehr authentisch.
Was macht das mit so einer Theaterarbeit, wenn man nicht nur zu Recherchezwecken dorthin reist, sondern, wie Sie sagen, dort auch probt? Also wenn Sie sagen, dass Sie dort diesen Leichenzug nachgegangen sind, das ist ja dann noch was anderes als Recherche.
Naja, das macht mir die Arbeit als Regisseur natürlich viel einfacher, weil ich gar nicht so viel investieren muss in Haltung, also wie ein Schauspieler einen Satz sagt, weil ich dann immer verweisen kann auf erinnere dich, wie du auf dem Rempart standst und den Austernfischer bei der Arbeit zugesehen hast. Also wir schaffen Situationen, die auf die Bühne übertragbar sind. Und wir haben auch viel Material mitgebracht von der Insel, was wir uns von Austernfischern ausgeliehen haben. Wir haben also 100 Austernkörbe. Wir haben einen alten Leiterwagen mitgebracht. Das heißt, wir versuchen die Landschaft von dort hierher zu bringen mit all seinen Eindrücken.
Jetzt haben Sie erzählt, was man noch an Spuren finden kann auf der Ile de Léron. Was hat sich auch fundamental verändert? Was haben Sie vielleicht auch aus diesem äußersten Rand Frankreichs über den Blick nach Deutschland gelernt?
Es war sehr interessant. Also wir sind ja sehr in der Vergangenheit unterwegs gewesen und vieles ist nicht mehr so, wie es früher war. Also die Austernfischerei, die wird jetzt mit Kuttern gemacht und das ist alles von der EU, alles auch genormt, mit welche Geräte dafür verwendet werden und so weiter. Aber die Cabans, das sind die alten Fischerhütten, die sind stillgelegt worden. Das sind Holzschuppen eigentlich, wo die Austernfischer früher ihre Fänge verarbeitet haben. Also auch zu der Zeit von Fontane noch. Die haben sie alle stillgelegt, weil die EU sagt, nee, Holzgebäude, das geht nicht mehr, das muss weg. Da sitzen jetzt Künstler drin. Das sind jetzt alles Ateliers geworden. Die sind also schön angestrichen worden. Und
echte Gentrifizierung eigentlich?
Ja, im Grunde genommen ja. Also die EU schwebte so ein bisschen über allen. Soweit auch, dass die Brücke, die das Festland mit der Ile de Léron verbindet, das ist ein neuralgischer Punkt, wo die Gelbwesten sich eine kleine Hütte aufgebaut haben. Und dann habe ich zu meiner Kollegin gesagt, lass uns mal vorbeifahren und gucken, was die so zu sagen haben. Und dann hieß es, ein deutscher Journalist kommt und alle scharten sich plötzlich um mich und redeten auf mich ein. Also da ging es wirklich um eine Ablehnung von, wir wollen das Ganze nicht mehr, wir wollen Kaufkraft, wir wollen Frankreich sein, wir wollen diese ganze EU nicht mehr. Und da war schon auch so eine kleine Revolte. Also die haben dann auch die Straßen blockiert, die Brücke blockiert, dann stundenweise, dass man auch nicht mehr nach Chateau konnte. Und wir haben das dann auch ein Stück mit reingebaut, um auch den Vergleich herzustellen. Es gab damals auch nach dieser Typhus-Geschichte eine Aufruhr, also wo auch geschimpft wurde auf die Politik. Und das haben wir jetzt auch zusammengebracht, weil es hat sich eigentlich nichts verändert. Und Fontane ist, das muss man auch am Ende seines Berichtes sagen, sehr neutral auch mit den Franzosen umgegangen. Also er wird dann gesagt, ja, sie sind jetzt frei, aber wir möchten sie bitten, nichts Negatives gegen Frankreich zu sagen. Und dann antwortet er, da brauchen Sie mich nicht drum zu bitten, weil ich habe nichts gegen Frankreich. Also er war eigentlich ein Weltbürger, er ist sehr offen, er ist eigentlich ein Europäer. Und das kann man von Bewegungen, die heute in Frankreich oder auch in Deutschland stattfinden, ja nun nicht unbedingt sagen.
Mit dem Schriftsteller Theodor Fontane unterwegs im Theaterzug. Jens Erwin Siemsen, künstlerischer Leiter des Eisenbahntheaters Das letzte Kleinod, über seine Inszenierung Souvenir 1870, die heute Abend in Senftenberg Premiere feiert. Ab dem 13. August reist die Inszenierung dann auf der Schiene weiter, unter anderem nach Cottbus, Potsdam, Stendal und Celle. Inzwischen glaubt man ja immer häufiger, das eigentliche Theater finde längst auf der politischen Bühne statt. Großbritannien jedenfalls erlebt seit der Entscheidung für den EU-Austritt ein scheinbar endloses, absurdes Schauspiel, das mit der Wahl Boris Johnsons zum Premierminister seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Dass aber auch die echten Theaterschaffenden vom Brexit betroffen sind, davon kann man sich seit Donnerstag beim Edinburgh International Festival ein Bild machen. Einem von gleich 5 Festivals, die die Stadt im August zum wichtigsten Treffpunkt der britischen Kulturszene machen. Oliver Kranz hat sich für uns dort einmal umgehört.
The same procedure as every year. In der Royal Mile, wo die meisten Touristen unterwegs sind, tritt ein Straßenkünstler neben dem anderen auf. Dudelsackspieler neben Rappern, Artisten neben Clowns, Zauberer neben Stand-up-Comedians. But now that you're here, would you like to see a
show? Give me a yo! It's always a beautiful city.
Edinburgh ist immer schön und lebendig, aber im August ist die Stadt wie verwandelt. Die Bevölkerungszahl verdoppelt sich von 500.000 auf über 1 Million. So viele Gäste reisen an, erklärt Amy McNeese-Macken, die Kulturstadträtin von Edinburgh. Weltoffenheit, sagt sie, gehöre in der Stadt zur DNA. Daran habe auch die Diskussion über den Brexit nichts geändert. Beim Referendum hätten 3/4 der Bevölkerung für einen Verbleib in der EU gestimmt. Sie verweist auf die Geschichte des Festivals. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, Europa war zerstört, hatte man hier die Idee, dass die Kultur Menschen zusammenbringt. Es wurden die Musiker eingeladen, die früher bei den Wiener Philharmonikern gespielt hatten, und dazu noch ein paar Theatergruppen. Und das Signal wurde verstanden. Das Festival ist immer mehr gewachsen. Das Wachstum ist vor allem dem Fringe Festival zu verdanken, das 1947 von 8 Theaterkompanien gegründet wurde, die nicht zum International Festival eingeladen worden waren. Beim Fringe kann jeder auftreten, der auf eigene Kosten in die Stadt kommt. 4000 Produktionen sind in diesem Jahr zu sehen. Das Fringe ist das größte Kunstfestival weltweit. Es wächst und wächst, allen Brexit-Diskussionen zum Trotz. Noch sind die Rahmenbedingungen günstig, sagt Shona McCarthy, die Leiterin des Festivals. Im Augenblick braucht man kein Visum, um am Fringe-Festival teilzunehmen oder in unserem Organisationsteam mitzuarbeiten. Ein einfacher Einladungsbrief genügt. Wir bemühen uns sehr, diesen Status zu behalten. Shona McCarthy ist sich nicht sicher, ob das gelingen wird. Und auch Fergus Linehan, ihr Kollege vom Edinburgh International Festival, macht sich Sorgen. Das größte Problem, das der Brexit mit sich bringt, ist die Unsicherheit. Ich brauche einen Planungsvorlauf, um das Festival vorzubereiten. Doch niemand weiß, wo wir in 2 oder 3 Jahren stehen werden. Schon jetzt hat unsere Währung an Wert verloren. Ich kann also weniger Geld ausgeben, um Künstler einzukaufen. Unsere größte Angst ist, dass das Land durch den Brexit in eine Rezession rutscht. Dabei hat Fergus Linehan in diesem Jahr noch einmal aus dem Vollen geschöpft. Zur Festivaleröffnung gab es ein riesiges kostenloses Open-Air-Konzert der Los Angeles Philharmonic mit Filmmusik aus Star Wars, Harry Potter und Jurassic Park. Hinzu kommt ein Theaterprogramm mit sehr politischen Stücken, etwa der Produktion Kinalik aus Kanada. Die Singer-Songwriterin Evelyn Perry steht gemeinsam mit der Geschichtenerzählerin Lakuluk Williamson-Bathory vor einer Videowand, auf der arktische Landschaften vorüberflimmern. Sie berichten über ihre Herkunft. Perry stammt aus Toronto, Bathory von einer Insel ganz im Norden Kanadas. Sie gehört zur Volksgruppe der Inuit, deren nomadische Lebensweise von der kanadischen Regierung bekämpft wird. Viele Inuit wurden zwangsumgesiedelt. There are arcs of history, echoing back and forth. Geschildert wird eine Landnahme. Den Inuit wurden zwar Reihenhäuser zur Verfügung gestellt, doch zugleich verloren sie den Kontakt zu ihrer Heimat. Die Selbstmordraten stiegen. Fergus Linehan vergleicht das mit dem Prozess der Kolonialisierung, bei dem weiße Europäer in vielen Teilen der Welt mit Gewalt die Ureinwohner verdrängten. Heute wird immer behauptet, die Einwanderung beträfe nur die reichen Länder des Westens. Das war zu den Kolonialzeiten ganz anders. Uns geht es darum, mit einem größeren Zeithorizont auf das Thema Migration zu blicken. Und Fergus Linehan hat noch weitere Produktionen eingeladen, die das Thema aufgreifen. Das diesjährige Festival setzt nicht nur auf große Events, sondern auch auf Stücke, die den Blick weiten, über die britischen Grenzen hinaus.
Theater in Zeiten des Brexit in Edinburgh eröffnete am Donnerstag das International Festival. Und den Bericht von Oliver Kranz, den können Sie auch noch einmal hören und lesen unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Die Schauspielerin Katrin Wichmann ist Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin und steht dort unter anderem ab dem 30. August wieder in Sebastian Hartmanns Lear auf der Bühne. Und auch ihre geniale Stelle erlebte sie in Berlin, allerdings ein paar Kilometer weiter östlich.
Meine geniale Stelle war in Dämon von Frank Castorf. Das habe ich mir angeguckt, ich glaube 2000 war das. Da kam Henry Hübchen irgendwann nach 3-4 Stunden völlig durchnässt auf die Bühne und hat diese Sätze gesagt, die da auch drinstehen. Er sagt, der Mensch kann ohne alles leben, der kann ohne Brot leben, ohne Schuhe, aber er kann nicht ohne Kunst leben, er kann nicht ohne das Schöne leben, das hält der Mensch nicht aus, sinngemäß. Das hat mich unglaublich berührt. Und er hat sehr recht.
Die Schauspielerin Katrin Wichmann über Henry Hübchen in den Dämonen von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne. Lange her, aber für sie unvergessen eben ihre geniale Stelle. Und mit diesem Bekenntnis zur Kunst geht's jetzt vom Theater direkt weiter zum Film. In Vollbild geht's heute unter anderem um die prägendsten Filmdebüts des 21. Jahrhunderts. Viel Spaß!